Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Treffen in Ruanda. Anfang Oktober tagte die Generalversammlung des Weltärztebundes in Kigali, Ruanda. Wir sprechen in dieser Folge über die Institution und die Themen, mit denen sie sich beschäftigt. Sie sind relativ frisch aus Ruanda zurückgekommen von der Generalversammlung des Ärztebundes. Das war ein ganz schönes Abenteuer, zurückzukommen überhaupt.
Des Weltärztebundes.
Des Weltärztebundes, genau.
Darum auch Ruanda. Das war ein ganz schönes Abenteuer. Ja, auf dem Rückflug machten wir planmäßig einen Zwischenstopp in Entebbe in Uganda. Und dann ging es nicht so richtig vorwärts. Dann sagte der Kapitän an, ja, wir verlieren auf einem der Triebwerke Öl. Das hörte sich irgendwie nicht so gut an.
Nee.
Und dann hat er gesagt, er müsste immer feststellen, wo das herkäme. Und dauert es noch 2 Stündchen. Und dann hatte man rausgefunden, wo es herkommt, nämlich aus einem Ölkühler. Und das hieß dann aber kein Weiterflug mehr möglich. Und dann musste man nachts um 4 dann in Entebbe, Uganda mit Bussen in Hotels transportiert werden. Das war ein bisschen abenteuerlich. Aber ist alles wunderbar gut gegangen, sonst wäre ich ja nicht hier. Aha. Und es war auch schön, dass es am Boden festgestellt wurde, nicht während des Fluges in der Luft und so. Also ein bisschen abenteuerlich war es natürlich
okay.
schon.
Okay, Glück im Unglück und ein kleines Abenteuer. Das war jetzt Uganda, aber jetzt erstmal der Weltärztebund hat sich getroffen in Ruanda. Wie haben Sie Ruanda erlebt?
Toll, eindrucksvoll. Ich bin vor über 30 Jahren mal längere Zeit in Ostafrika gewesen, habe da alles Mögliche bereist und angeguckt und hatte insofern eine ziemlich klare Vorstellung von der Region. Bin einmal in Kenia gewesen, jetzt im April, weil da eine Vorsitzung des Vorstands des Weltärztebundes war. In Nairobi habe ich sehr, sehr verändert erlebt und auch ein bisschen bedrohlich. Eine riesige Stadt, inzwischen 400 Millionen Einwohner, 4-mal so viel wie 1987, als das erste und letzte Mal vorher da war. Und Ruanda war eindrucksvoll, weil es ist sehr gepflegt. Wir haben ja ganz schlimme Zeiten gehabt während des Genozids oder Mitte der 90er Jahre. Das ist alles sozusagen ruhig im Moment und eindrucksvoll war, dass es ganz wenig Plastikmüll gibt, weil die kein Plastik einführen, sehr darauf achten, die machen versuchen eine Mülltrennung durchzuführen, haben sehr restriktive Gesetze für die, die Mülltrennung oder die sozusagen den Müll nicht vernünftig und richtig entsorgen. Da gibt es, glaube ich, ziemlich Ärger. Man sieht eben, wenn man durchs Land fährt, einen Tag hatten wir Zeit, weil der Fluch abends erst ging. Ja. Der Ursprungsflug, der dann sozusagen...
Genau, theoretisch hätten sie auch 2 Tage
noch. Genau, ja. Da sind wir durchs Land gefahren, so 2-3 Stunden in den Nordwesten des Landes. Und wenn man da so durchfährt in dem Morgengrauen und im Sonnenaufgang, dann war das sehr eindrucksvoll und stimmungsvoll. Und es war praktisch kein Plastikmüll am Straßenrand und in den Dörfern. Und das ist ja heute in der dritten Welt fast ganz ungewöhnlich.
Ist auch in manchen europäischen
Ländern. Auch in manchen europäischen Ländern sozusagen inzwischen der Fall. Die nutzen Papiertüten und solche Dinge, also Dinge, die sich zersetzen und kompostierbar sind. Das scheint zu gehen. Und
ja.
Sie haben natürlich manche Investitionen in Kigali selbst, gibt es alle möglichen Institute, Krankenhäuser. Das ist auch alles vorbehalten für Menschen mit Geld. Das ist natürlich nicht etwas, was der Gesamtbevölkerung gleichmäßig zugutekommt. Davon sind die auch sicherlich noch sehr weit entfernt, aber sie versuchen viel und das ist sehr eindrucksvoll.
Toll. Jetzt ist der Weltärztebund nicht geschaffen worden, damit Sie Ruanda mal kennenlernen. Was ist der Weltärztebund für eine Organisation?
Ja, der Weltärztebund ist eine internationale Organisation von Ärztinnen und Ärzten, 1947 gegründet, ursprünglich mit 27 verschiedenen Ländern, in Paris das erste Mal zusammengekommen und hat heute 115 nationale Ärzteorganisationen als Mitglieder. Das sind nicht alles Kammern, weil es nicht überall Kammern gibt. Aha. Es gibt Länder, in denen es nationale Organisationen von Ärztinnen und Ärzten gibt, deren Mitgliedschaft oder die Mitgliedschaft bei denen ist dann oft sogar auch freiwillig. Anders als bei uns, wo die Kammermitgliedschaft ja verpflichtend ist. Also das ist eine sehr heterogene Organisation und im Wesentlichen befasst es sich mit medizinethischen Fragestellungen, mit der Berufsausübung. Da geht es um ganz viele Dinge, unter anderem zum Beispiel, und das ist die vielleicht wichtigste oder auch publikumsträchtigste, öffentlichkeitsträchtigste Stellungnahme, das ist die Deklaration von Helsinki, die sich damit befasst, wie Forschung an Menschen durchgeführt werden darf, welche Dinge zu berücksichtigen sind, welche ethischen Normen da herrschen. Das ist natürlich im Folge der menschenverachtenden Forschung, auch gerade in dem Dritten Reich, unter ganz dramatischer Mitwirkung auch einzelner deutscher Ärztinnen und Ärzte, die da stattgefunden hat. Also dass das nie wieder geschieht und dass dazu Normen auch aus dem Berufsstand selbst heraus verfasst werden, das ist Aufgabe zum Beispiel des Weltärztebundes.
Wie muss man sich jetzt so ein Treffen, ein spezielles Treffen, was gerade in Ruanda war, vorstellen? Bei mir im Kopf ist so eine Art UN-Vollversammlung, allerdings sitzen alle im Kittel da. Wie ist es wirklich?
Ja. Nein, da sitzt keiner im Kittel. Es findet zwar immer wieder in einem anderen Land statt, weil immer mal eine andere Organisation Gastgeber sein möchte. Das ist ja auch eine Ehre. Letztes Jahr waren wir das übrigens hier in Berlin. Und nächstes Mal wird das Finnland in Helsinki sein. Da wird diese Deklaration von Helsinki einer Revision unterzogen und dann neu veröffentlicht. Also das passt natürlich, ist auch bewusst so getimt natürlich. Und so wandern wir eben hierhin und dorthin. Und man zieht dann in ein Hotel ein und dann irgendwann in einen Kongresssaal, meistens ohne Fenster.
Aha.
Und der sieht dann unter Umständen in Finnland, Helsinki nicht anders aus als in Ruanda, Kigali.
Verstehe.
Also das ist jetzt so ein bisschen...
Das habe ich mir jetzt doch ein bisschen romantischer vorgestellt.
Ja, ist eben nicht so romantisch. Natürlich geht man dann ja auch mal raus da. Es gibt dann auch immer einen halben Tag Sightseeing, die ein bisschen organisiert wird. Man kriegt schon ein bisschen was mit. Man kriegt natürlich ein bisschen Atmosphärisches mit und so. Also insofern hat das schon seinen Wert, dass es mal hier und mal dort ist.
Mhm.
Aber dann gibt es einen festen Ablaufsritual, es gibt eine Vorstandssitzung, die sogenannte Council-Sitzung, die geht der General Assembly, der Generalversammlung immer voraus.
Mhm.
Da werden dann Resolutionen und Themen bearbeitet. Es gibt zwei große Plattformen. Das eine ist Social Medical Affairs, das sind also sozialmedizinische Fragestellungen. Da geht es eben um Gesundheitsstrukturelemente. Und das andere ist Medical Ethics, da geht es um medizinethische Fragen. Das sind die beiden Themen, Grundsatzschwerpunkte, mit denen man sich befasst. Und in diesen Unterausschüssen des Vorstandes werden dann diese Themen vorbereitet, so vorbereitet, dass sie dann in der Generalversammlung nochmal diskutiert werden können und dann formal vom Weltärztebund als solche beschlossen und dann auch veröffentlicht werden.
Und Amtssprache ist Englisch, oder?
Amtssprache ist im Wesentlichen Englisch und die meisten sprechen dann auch Englisch, so gut wie sie es können, aber das ist ja auch völlig legitim und normal, kennt man ja von anderen internationalen Zusammenkünften auch. Aber es gibt simultane Übersetzungen für die Japaner, es gibt simultane Übersetzungen für Chinesen, es gibt für die Spanisch sprechenden Kolleginnen und Kollegen, Nationen, Simultanübersetzer und auch für die Franzosen. Also insofern muss man sagen, wer Englisch kann, Englisch versteht, kriegt alles mit.
Okay, super. Und jetzt sind Sie selber im Vorstand des Weltärztebundes, aber in der Organisation selber sind noch einige Kolleginnen und Kollegen von Ihnen noch vertreten, ne?
Es gibt neben mir den Kollegen Henke, der auch im Vorstand ist und der auch gewählt worden ist in das Executive Committee, also in den engeren Kreis des Vorstandes, geschäftsführende Vorstand sozusagen, und da den Treasurer, den Schatzmeister macht.
Mhm.
Und insofern sind wir im Weltärztebund engagiert vertreten. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Kollegen aus dem Vorstand der Bundesärztekammer, die in der Delegation der Bundesärztekammer. Das ist aber ein bisschen wechselnd. Da kann man sich melden, in Anführungszeichen. Insgesamt haben wir 11 Stimmen innerhalb dieser Vollversammlung. Und die hat, glaube ich, insgesamt irgendwas um 160 Stimmen oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also wir sind nach den Vereinigten Staaten von Amerika und nach China eine der größten Delegationen. Das hängt natürlich mit der Zahl der Ärzte und Ärzte zusammen, die in einer Nation versammelt sind und die wir sozusagen auch angemeldet haben.
Manche Hörerinnen oder Hörer mögen denken, naja, das ist klar, das sind ja ganz begehrte Tätigkeiten, weil dann kommt man mal raus. Ich gehe davon aus, dass Präsidenten, aber auch sonst Funktionsträger in Bundesärztekammern nicht zu wenig Gelegenheiten haben, auch um die Welt zu fliegen. Sprich, es muss noch einen anderen Grund geben für dieses auch starke Engagement der deutschen Ärzteschaft im Weltärztebund. Warum ist Ihnen das Engagement so wichtig?
Ja, ich finde, der Berufsstand ist ja ein Beruf, ich sag mal, Rechtssysteme sind unterschiedlich.
Mhm.
Und wenn ich Jurist in Australien bin, dann habe ich vielleicht ein bisschen andere Situation, als wenn ich ein Jurist in Deutschland bin, weil ich sozusagen die deutschen Gesetze kennen muss oder die australischen. Die werden sich jetzt in diesen beiden Ländern nicht so diametral unterschiedlich vorstellen, wie man vielleicht mit anderen Ländern, die nicht rechtsstaatlich organisiert sind. Ich kann nicht automatisch als deutscher Jurist in Australien einfach so tätig sein. Das kann ich als Arzt auch nicht, weil ich eine Zulassung brauche, aber da gibt es viel weniger Unterschiede, weil die Erkrankungen eines Australiers sich von denen eines Deutschen kaum unterscheiden.
Also Sie wollen sagen, sowohl die Motivation der Ärztinnen und Ärzte, als auch die Kunst, die ärztliche Kunst ist
globaler, ist internationaler.
Ja.
Von sich aus.
Ja.
Und das alleine ist, glaube ich, ein guter Grund, sich auszutauschen. Es ist auch spannend zu hören, wie kommen andere Nationen mit den Herausforderungen zurecht. Ich mache mal eine ganz krasse. Ruanda hat, glaube ich, irgendwas um 14 Millionen Einwohner, hat 1000 Ärzte. Nordrhein-Westfalen hat 17 Millionen Einwohner und hat, glaube ich, so 75.000 oder so.
Ja, und wahrscheinlich meckern viele noch, dass das so lange dauert,
bis man Termin kriegt. Also man sieht da, wie sehr unterschiedlich die Berufsausübung sein kann. Ich glaube, davon profitieren alle Beteiligten. Und es ist besonders spannend und interessant festzustellen, dass doch ethische Prinzipien uns sehr einen.
Aha.
Als Ärzteschaft.
Ich wollte nämlich gerade fragen, ob da sozusagen die Horizonte sehr anders sind.
Nein, ist eben das ganz besonders Großartige oder auch Faszinierende.
Mhm.
Ja? Und da gibt es so Dinge, da geht es darum, dass man eben Ärzte und Ärzte von sich auf gar keinen Fall an politischer Folter beteiligt werden wollen und auch sozusagen bei der Ausübung der Todesstrafe sich nicht zur Verfügung stellen wollen. und nicht gezwungen werden wollen, dass sie dabei mitmachen müssen, ja, ja, und so weiter und so fort. Also dass ja eben bei der Deklaration von Helsinki die Versuche mit Menschen nur unter ganz bestimmten Kriterien und ethischen Prinzipien durchgeführt werden dürfen und vieles andere mehr. Auch das Genfer Gelöbnis haben wir ja noch einmal eine Revision unterzogen vor einigen Jahren. Und auch da zum Beispiel, da haben wir hier schon mal drüber gesprochen, in Passus nochmal reingebracht, dass auch wir nicht nur unsere Lehrer achten und nicht nur unser Erlerntes den Schülern vollumfänglich weitergeben wollen und sie teilhaben lassen wollen an unseren ärztlichen und Lebenserfahrungen, sondern dass wir auch auf uns selbst Acht geben wollen, um fit zu sein und uns in die Lage zu versetzen, wirklich ausgeruht und gesund anderen Menschen helfen zu können. Ja, ist ein neu aufgenommener Passus, den ich angemessen und gerechtfertigt finde.
Finde ich auch. Und so, der viele Kettenraucher unter den Ärzten verstört.
Ja, gibt es übrigens viel weniger. Ich glaube, das ist fast, also ich könnte mich gar nicht entsinnen, dass er geraucht worden ist.
Okay. Jetzt auf der.
Ja, also wirklich.
Ich hoffe, es wurde zur Feierabend wenigstens was getrunken. Aber bevor wir zur Freizeit kommen, welche großen Themen sind denn diesmal verhandelt worden?
Also einmal natürlich die Vorbereitung der Deklaration von Helsinki. Dann haben wir uns sehr lange befasst mit Themen. Das war nicht so ganz einfach, das war diplomatisch schwierig, eben mit Themen, die die Chinesen betreffen. Und es gibt zwei Dinge, die China angehen und die sehr lange diskutiert worden sind, zum wiederholten Male, diesmal aber dann auch zu einem Abschluss gebracht worden sind. Das eine ist, dass wir die Tatsache, dass in China Organe zum Teil von zum Tode verurteilten Menschen gegen deren Willen verwandt wurden und transplantiert wurden. Darüber hat es Berichte gegeben, da ist die Beweislage nicht so super eindeutig. China hat auch, glaube ich, 2015 eine nationale Gesetzesveränderung vorgenommen und seitdem vieles getan.
Okay.
Das muss man anerkennend feststellen. Aber es ging einfach darum, auch rückblickend diese Handlungspraxis nochmal zu verurteilen.
Ja.
Und da hat sich die chinesische Delegation schwer getan, nun die eigene Nation und das eigene System anzuklagen. Dafür habe ich ein gewisses Verständnis, speziell in deren Situation. Es ist ja kein Rechtsstaat, wo sie nach Hause kommen und sicher sein können, nicht bedrängt zu werden. Also die haben da wirklich versucht, sich dagegen zu wehren. Man hat dann ein Wording gefunden, was aus meiner Sicht vertretbar ist und noch nicht zu hart ist, aber dennoch eine deutliche Aussage trifft.
Ja.
Und es hat viele Diskussionen zur Folge gehabt. Und der zweite Punkt war eben der Umgang mit den Uiguren. Zum Beispiel, dass dort Berichte darüber existieren, dass da Zwangssterilisationen vorgenommen wurden, damit die Ein-Kind-Politik auch an der Stelle greifen kann und da die Bevölkerungsgruppen der Uiguren nicht zu groß werden im Verhältnis zu anderen. Also das sind ja auch Dinge, die haben mit ethischen Prinzipien nichts zu tun. Da gibt es da an der Stelle eine etwas bessere Evidenzlage, nämlich von der Hochkommission der UN-Menschenrechtskonventionsorganisation, die Beobachtungsorganisation, die haben darüber berichtet, ich glaube, 2 Jahren.
Ja.
Und insofern haben wir auch das verurteilt und darauf hingewiesen. Und auch das hat viel Diskussionen gekostet, aber dann hinterher nur noch sehr deutliche Mehrheit des Weltärztebundes in Ablehnung dieser Maßnahmen.
Und damit meinen Sie wahrscheinlich, was Sie eben gesagt haben, dass es da, also ethisch ist es gar keine Frage, dass es unethisch ist sozusagen.
So ist es, genau.
Und dann
es ging
nur
eher darum, ist das so, ist es nicht. Erstens, zweitens, wie scharf verurteilt man das und wie stark klagt man sozusagen jemanden an? Und bei dem Thema der Uiguren war das dann schon etwas deutlicher.
Jetzt ist so eine Versammlung, da gibt es die offiziellen Tagesordnungspunkte. Sie haben gesagt, dann lernt man auch das Land noch ein bisschen kennen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn sich Ärztinnen und Ärzte aus 115 waren es?
Ja.
115 Ländern treffen, dass man da bestimmt auch abseits der Konferenzen und so persönliche Begegnungen hat, die einen beeindrucken oder bereichern. Haben Sie da was Sie mit uns teilen können?
Ja, ich habe jetzt keine spezielle Anekdote in dem Sinne, aber ich kann das bestätigen. Das ist so, dass man da natürlich Freundschaften auch knüpft und Bekanntschaften entwickelt, die dann noch ein bisschen größeren Tiefgang haben als nur das normale Treffen. Ich habe zum Beispiel ein sehr gutes, befreundetes Verhältnis zu dem Präsidenten der israelischen Medical Association, Zion Haggai, ein ganz reizender Herr und Mann, den ich ausgesprochen schätze. Und das war dann schon beeindruckend zu erleben am Samstagmorgen, wie ich zum Frühstück ging und hatte noch keine Morgennachrichten über den Ticker mir angeguckt und dann von ihm sofort begrüßt wurde, we are in war. Und dann erfuhr ich alles, was passierte. Und da war über dem Ticker T-Online bei mir im Internet noch in Deutschland die Rede von 7 israelischen Toten. Da sprach er schon von 200. Da waren also die Informationen, die er aus dem Land, von den eigenen Kindern, von den Angehörigen und Verwandten, wie auch immer, hatte deutlich schneller als das, was sozusagen da bei uns über den öffentlichen Kanal dann am Schluss, heute wissen wir das, was an den Tagen da passiert ist, alles, keine Frage. Aber das war dann schon bedrückend. Bedrückend auch, weil wir uns eigentlich vorgenommen hatten, in der kommenden Woche, also Ende Oktober, nach Israel zu fahren. Wir machen immer so gegenseitigen Austauschbesuch, so ein kleines Arbeitstreffen. Wir hätten uns über künstliche Intelligenz zum Beispiel mit den Israelis ausgetauscht, weil die ja, was digitale Technik angeht und
ziemlich weit vorn
Medizintechnik
sind,
ziemlich weit vorn sind. Und das wäre sehr spannend gewesen. Das haben wir natürlich jetzt erstmal verschoben.
Klar.
Weil wir nicht ins Land fahren können in dieser Situation. Und dann von Menschen, die individuell betroffen waren, die Kinder von Sia Neugier saßen im Shelter Room und dann sozusagen von diesen Menschen ja aus erster Hand zu erfahren, was ihnen durch den Kopf geht, die drängten natürlich darauf, nach Hause zu kommen. Eigentlich hatten sie sich vorgenommen, auch noch ein paar Tage im Land zu bleiben, ein bisschen was anzugucken, wurde alles gecancelt, kamen aber nicht weg und nicht rein ins Land.
Klar.
Weil zu dem Zeitpunkt nicht mal El Al flog, also es ist dann, ja, schon bedrückend.
Wollte ich gerade sagen, da haben sie einen der furchtbarsten Momente der Zeitgeschichte mitbekommen,
ja.
Aber natürlich waren sie ganz dicht dran. Unabhängig von Israel in der jetzigen Lage, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter darüber diskutieren, aber wenn Sie insgesamt sehen, wie Medizin woanders gemacht wird und Sie sagen ja die Ideen, die Einstellungen, vielleicht die Wünsche, das Berufsbild der Ärztinnen und Ärzte ist nicht so unterschiedlich. Sie sagen, das ist eigentlich sich sehr ähnlich. Würden Sie dann trotzdem sagen, Sie sind froh, gerade in Deutschland Arzt zu sein?
Unbedingt.
Ja.
Selbstverständlich. Also, es wird einem natürlich schon klar, es relativiert sich vieles auch über das, was wir klagen.
Okay.
Ja, das muss man ganz ehrlich zugeben. Das ist ja auch geradezu wichtig und wohltuend in dem Kontext.
Darum
sollte man vielen Menschen empfehlen, mal solche Erfahrungen zu sammeln, mal woanders.
Na klar.
Über den Zaun zu gucken und mal schauen, wie es da aussieht. Ja. Das ist immer hilfreich. Und dass wir in Deutschland in einem Land leben, in dem Rechtssicherheit, Rechtsstaatlichkeit, Wohlstand, Frieden, sozialer Frieden, bei allem Unbild, dem wir gelegentlich klagen und diskutieren, in einem Verhältnis, in einem ganz hohen Standard vorhanden ist, das ist ohne Frage so und es geht uns sehr gut.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.